War ein anstrengender Tag gewesen. Jesus war fertig und sagt: Schluss für heute, ihr steigt jetzt aus und verabschiedet die Leute, das kriege ich jetzt nicht mehr hin. Schickt sie für heute nach Hause. Und dann fahren wir rüber ans andere Ufer. Da gibt es nur Berge, da können wir in Ruhe übernachten. Haben sie auch gemacht. Markus Evangelium Kapitel 4, Vers 36. Und sie entließen die Volksmenge und nahmen ihn im Boot mit, wie er war, steht da. Nahmen ihn mit, wie er war, müde halt, erschöpft. Und es sah nach einer schönen Fahrt aus, in den Abend, Sonnenuntergang. Schönes Wetter, wie meistens hier, stiller Abend, laue Luft. Der Mond stand schon hell am Himmel, sodass es nicht ganz finster ist. Ein leichter Wind bläst ins Segel und treibt das Boot vorwärts. Die Wellen plätschern so an der Bootswand. Schöner Abschluss eines anstrengenden Tages, so eine Überfahrt. Wobei, die wissen schon, das kann täuschen. Das wissen jedenfalls die Fischer unter ihnen. Die kennen den See. Und als einer von den anderen anfängt, laut zu reden, dann heißt es: Psst! Warum? Na, wegen des Leilaps. Nicht reden, lauschen, da schräg nach hinten, rechts nach hinten, Richtung Osten, da geht's los, falls er kommt. So ein zischendes Geräusch, gar nicht schwer, gar nicht laut, hört man nicht, wenn jemand redet. Und dann heißt es: Segel runter, sichern und hoffen. Leilaps, fragt Levi, der ist Zöllner, der kennt sich da nicht so aus. Jakobus erklärt es ihm, ist was ganz Spezielles. Der See hier, der liegt unten, 200 Meter unter Null. Und ringsrum geht es steil hoch, wie in einem Trichter. Siehst du ja, die Ausläufer vom Libanon, die Ausläufer der syrischen Höhenzüge. Ein Trichter. Und unten in diesem Trichter ist es richtig warm, weil da die Sonne den ganzen Tag reinknallt. Und oben ist es kalt im Hochland. Und dann entstehen da diese unberechenbaren Fallwinde, die fast wie aus dem Nichts reinrauschen in diesen Trichter, fast senkrecht von oben. Und dann wird aus dieser Idylle hier 0, nix ein Hexenkessel. Windstärke 7 bis 8, das heißt Wind mit 60 Stundenkilometer, Wellen von 3 bis 4 Metern, ein Tacken höher als das Boot. Und das passiert von jetzt auf gleich, das ist das Gemeine. Kann ich mir nicht vorstellen, sagt Levi, ist so friedlich hier. What's up, sagt Jakob, oder besser gesagt, hoffen wir, dass es so friedlich bleibt. Und das bleibt es auch eine ganze Weile. Und dann stößt Jakobus Levi in die Seite und sagt: Hörst du was? Das Zischen von da hinten, von rechts hinten. Los, Segel runter, anbinden. Bei so einem Seegang ist es das Wichtigste, nicht über Bord zu gehen. Deswegen habe ich mir hier auch ein Lifebelt mitgebracht, um mich hier ein bisschen anzubinden. Ich weiß nicht, ob die damals auch sowas hatten oder ob sie überhaupt doch die Zeit dafür hatten. Das ging nämlich alles sehr schnell. Vers 37. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind, da steht eben dieses Leilaps. Und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot sich schon füllte. Zu den Knöcheln erst, geht ganz schnell, dann zu den Knien. Und jetzt kann man schon richtig schön schöpfen, ohne irgendwo anzustoßen. Muss man auch, hilft aber nicht viel, weil es kommt mehr raus, kommt mehr rein, als sie rausschöpfen können. Und ein paar Rudern, was das Zeug hält, um das Boot dran zu hindern, quer zu den Wellen zu kommen, da kann es kentern. Und sie merken, wir haben es nicht mehr unter Kontrolle. Das andere Ufer ist weit. Das Ufer, wo sie losgefahren sind, ist auch weit. Es ist schon dunkel, Schaum fliegt durch die Luft. Unter ihnen viele Meter Wasser, aufgewühlte See. Und es ist kaum zu glauben, was Markus jetzt erzählt. Das war ein bisschen in Vergessenheit geraten in dem Trubel. Er. Davon ruft einer: Wo ist eigentlich Jesus? Ich sehe ihn nicht. Und von hinten ruft der Steuermann: Der liegt hier auf meinem Kissen. Ich guck mal, sagt seinem Nebenmann: Halt du mal das Steuer, beugt sich runter und sagt: Das kann doch nicht wahr sein. Der schläft. Vers 38. Und er war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen. Hinten im Heck, das ist höher gebaut, das geht so hoch. Und so klein war das Boot auch gar nicht. Und das ist die einzige Stelle, die etwas geschützt ist. Und da liegt er, den Kopf auf dem ledernen Polster, wo sonst der Steuermann sitzt, und schläft. Dieses Bild hat sich offensichtlich eingeprägt, mitsamt dem Kissen. Markus hat Sinn für solche Details. Und Jesus liegt da und hat die Ruhe weg. Seine Leute nicht. Und dass er da so liegt und schläft und nichts mitkriegt, da fehlt denen jegliches Verständnis dafür. Das nehmen sie ihm richtig übel. Und sie wecken ihn auf und sprechen zu ihm: Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Vielleicht packt er ihn an den Schultern und rüttelt ihn und ruft: Aufwachen, Meister. Guck doch mal, was hier los ist. Scherz dich nicht. Überhaupt nicht, dass wir hier fast umkommen. Willst du uns einfach so im Stich lassen? Nun mach doch mal was. Erst hatten sie ihn komplett vergessen. Und jetzt, wo sie wieder an ihn denken, kommen Vorwürfe hoch. So ein ironischer Vorwurf. Ist dir wohl egal? Kümmert dich wohl nicht. Wir sind dir wohl egal, was mit uns ist. Wir sind ja auch nur gerade dabei, hier abzunibbeln. Und natürlich wacht er auf. Und jetzt kommt seinerseits von ihm ein lauter Rüffel, aber nicht Richtung seiner nassen Jünger. Vers 39, und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See: Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Der Wind kriegt einen Anraunzer und gehorcht auf der Stelle. Der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Kann ich mich hier auch wieder... Stört auch irgendwie. Jetzt ist Jesus wach und der Sturm ist eingeschlafen. Und keiner sagt was. Der Wind nicht, die Wellen haben sich inzwischen auch gelegt und ausgeschwungen und brüllen nicht mehr. Jesus sagt nichts und seine Leute gucken nur mit solchen Augen. Eine große Stille. Es gibt so eine Momente, wo eine große Anspannung sich löst, abfällt, sich gelöst hat. Und er sprach zu ihnen: Warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Klingt jetzt fast, als ob der das gar nicht so richtig verstehen kann. Warum? Warum nur seid ihr so ängstlich? Sind wir denn nicht in guten Händen bei Gott? Sind doch die Hände, die uns in den Mutterleib gewoben haben. Die Hände, die uns tragen bei Tag und bei Nacht. Und die uns einmal zum anderen Ufer führen werden. Wo ist euer Vertrauen? Wie habt ihr das so schnell zum Verschwinden gebracht? Können sie nicht so schnell darauf antworten? Müssen sie erst mal drüber nachdenken? Stimmt eigentlich, was er sagt? Aber das kam so automatisch, die Angst. Und so wie Jesus jetzt redet, klingt es so, als müsste das gar nicht so sein, dass die so automatisch kommt. Und bleibt und immer größer wird. Als wäre das gar nicht das Normale. Als sähe er da was in ihnen, wo er sich jetzt wundert, dass das nicht schon stärker ist. Der sieht etwas in ihnen, was am Wachsen ist. Was stärker wird, was kommen wird. Glauben. Und er sagt ihnen nicht: Klar doch, dass man da Angst habt. Klar doch, so seid ihr. So wart ihr. So werdet ihr bleiben. Festgelegt. Sagt er nicht. Er sieht etwas in ihnen und fast ist da vielleicht sowas wie Stolz, dass Jesus ihnen das so zugetraut hat, dass er ihnen das so zutraut. Sitzen sie gleich ein bisschen gerader, ein bisschen aufrechter. Das Schlussbild in Markus' Erzählung: Die Jünger sitzen da, vielleicht auf dem Bootsrand und können nicht fassen, was sie da gerade erlebt haben. Bin ich noch am Leben? Habe ich das eben geträumt? Aber die nassen Füße und das Wasser steht noch bis zum Knie, das ist echt. Vers 41, und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen untereinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Fast so, als ob sie Jesus heute zum ersten Mal sehen. Und ein bisschen ist es ja auch so. So haben sie ihn noch nie gesehen. So haben sie ihn noch nie erlebt. Was ist das für ein Mensch? Wir dachten, wir kennen ihn. Wir dachten, wir wissen über ihn, was es da zu wissen gibt. Aber dass ihm auch der Wind und der See gehorchen. Mit einer Frage lässt Markus diese Geschichte enden. Mit dieser Frage. Wer ist denn dieser? Und er gibt keine Antwort darauf. Auch wenn von uns kaum jemand vom Leihlaps erwischt wird und in Seenot geraten wird, eine Geschichte voller Erfahrungen, die wir kennen. Und eine Geschichte, die uns einlädt zu Erfahrungen, die wir vielleicht noch nicht kennen. Das ist der Sturm, das geht mit und das geht aber auch ohne Wind und Wellen. Menschen kriegen das auch hin, einen ordentlichen Sturm loszulassen. Um einen rum, von außen. Beziehungen. Auf Arbeit kann es stürmisch werden und schwanken. In der Familie. Die Finanzen. Eine Krankheit. Und es kann auch drin sein. In einem drin kann es stürmen. Da kann es dunkel sein und windig und aufgewühlt und bodenlos. Ein innerer Sturm. Und vielleicht weiß sonst gar niemand anders davon, weil wir das nach außen nicht gucken lassen. Was ist dann mit Jesus? Okay, kann sein, wir haben ihn erstmal vergessen, wie die Jünger. Im Eifer des Gefechts, als sie beschäftigt waren mit ihrer Angst und mit Überleben. Aber dann, wenn mir einfällt, Mensch, Jesus. Und gerade in Notlagen fällt uns das ja manchmal ein. Und das ist auch gut so, das ist auch richtig so. Und dann ziehst du dich um und da ist er nicht. Ausgerechnet jetzt, wo du ihn dringend brauchst, wo du dringend jemanden brauchst, ist er nicht da. Meldet sich nicht, schweigt, antwortet nicht. Natürlich ist man dann enttäuscht. Kein Wunder, wenn dann jemand sauer wird, wenn dann Vorwürfe hochsteigen, wenn wir im Geiste so Anklagen formulieren, was man ihm mal sagen müsste und vielleicht auch das tun. Kann man in den Psalmen oft nachlesen oder im Buch Hiob oder an vielen Stellen der Bibel. Und dann die Entdeckung, da ist er ja doch, da ist er ja. Aber was macht er? Alles andere, als sich um mich zu kümmern. Nichts macht er. Als ob er schläft. Und dann kommt Zweifel, ob er wirklich kann. Ob er wirklich will. Ob er mich wirklich will, ob er mir wirklich helfen will. Sonst würde er doch. Und was dann? Die Jünger tun das einzig Richtige, obwohl sie an ihm zweifeln, obwohl sie sauer sind, wenden sie sich an ihn, rufen ihn an, wenn auch mit einem Vorwurf in der Stimme. Aber so vorwurfsvoll haben schon die alten Israeliten mit Gott geredet. In den Psalmen zum Beispiel. Wach auf, Herr, warum schläfst du? Wach auf und verstoße uns nicht für immer. Psalm 44. Und finden wir öfter. Dass sie das Empfinden haben, Gott müsste mal geweckt werden. Und das kann uns auch helfen, diese Geschichte kann uns helfen zu verstehen und kann uns helfen, falsche Erwartungen auch gerade zu biegen. Zum Beispiel die Erwartung, so ein schweres Wetter dürfte es doch überhaupt nicht geben, wenn wir mit Jesus sind in einem Boot. Und wenn er das kann, dann muss er das doch verhindern können. Aber doch, das gibt es, schweres Wetter. Das verhindert er nicht. Aber er ist dabei. Auch wenn wir den Eindruck haben, der kriegt das gar nicht mit, wie es mir geht. Auch wenn ich ihn gerade nicht entdecke. Jesus ist dabei. Irgendwo liegt so ein Kissen. Und das kann Vertrauen schenken. Und Geborgenheit. Wenn man diese Erfahrung ein paar Mal gemacht hat. Und zwar in der Geborgenheit nicht erst danach, wenn sich der Wind gelegt hat, wenn sich die Wellen gelegt haben, wenn es nicht mehr schaukelt, sondern mittendrin im Sturm. Wenn uns das Leben beutelt und wenn es uns hin und her wirft. Er ist dabei. Und das zu wissen, das tief zu wissen, da kann es im Sturm still werden in mir. Da kann ein Friede einziehen, obwohl es draußen alles andere als friedlich ist. Und er sprach zu ihnen: Warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Sind wir beim Kleinglauben? Steht ja hier nicht da, hier steht furchtsam, aber bei Matthäus steht, dass er sie mit Kleingläubige angeredet hat. Oder auch Kurzglaube kann man das übersetzen. Und der Kleinglaube, der hat eine schlechte Presse unter Christen. Ich will jetzt mal gegen den Stachel löcken und eine Lanze für ihn brechen. Sicher, der Kleinglaube ist eben klein, der ist furchtsam, zu kurz. Wenn es drauf ankommt, ist er schon zu Ende. Aber er hat auch sein Gutes drin. Da ist nämlich Glauben drin. Zwar nicht eben viel, gerade mal so viel, wie ein Senfkorn vielleicht. Und er hält nicht lange an, nicht lange genug, wenn es drauf ankommt, aber es ist Glaube drin. Und hier reicht der zum Beispiel, dass sie sich dann doch auf Jesus besinnen. Dazu reicht dieser kleine Glaube, wenn auch nicht gleich. Dass sie irgendwo einen Funken Hoffnung haben, dass Jesus ihnen helfen kann, wenn sie auch keinen Schimmer haben wie. Dass sie ihn rufen, wenn auch mit Vorwürfen versetzt. Dieses bisschen Glaube reicht, um etwas in Gang zu setzen, dass Jesus die Situation verändert. Und es hat sogar einen Vorteil. Die werden nie und nimmer auf den Gedanken kommen, weil wir so toll geglaubt haben, weil wir so, das wissen die ganz genau, dass es nicht ihr Glaube war, der sie hält, der es Ruhe reingebracht hat, sondern dass es Jesus war. Wenn unser Glaube uns retten müsste, dann wären wir verloren. Muss er aber nicht, das macht Jesus. Und Jesus ist größer als unsere Glaube. Und Gott hat uns mehr, als wir ihn haben. Und wenn wir ihn nicht mehr fassen können, kann er uns immer noch fassen und halten. Und es ist nicht unter der Würde eines Christen, Angst zu haben. Glaube muss das alles nicht hinter sich gelassen haben. Er darf sich davon nur nicht wegschicken lassen. Er muss bleiben und mit reingehen. Und wenn es nur dafür reicht, dass wir zu ihm hinkommen, dass wir uns an ihn wenden und uns Jesus anvertrauen, und sei es noch mit Zweifeln. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, ruft ein verzweifelter Vater zu ihm und Jesus hilft ihm. Kleinglaube, nicht Unglaube. Das sind doch Menschen, die was mit Gott gewagt haben, die sich in dieses Boot reingesetzt haben und vom Ufer weg am Abend. Und die erfahren die Macht ihres Herrn. Auch Kleinglaube hat Verheißung. Das ist die Verzweiflung von denen, die es mit Gott gewagt haben. Und das ist nichts, worüber man sich vom Ufer aus mokieren sollte. Wo ist euer Glaube? In dieser Frage steckt drin, da ist was. Das ist nur klein, das ist vielleicht im Moment versteckt und irgendwie nicht obendrauf. Aber lass dich nicht hindern, dadurch, dass es so klein ist, lass es nicht hindern, das, was du an Glauben hast, einzusetzen und damit zu Jesus zu kommen. Auch wenn es kurz und klein ist wie 5 Brote und 2 Fische. Und dann hören wir auch seine Frage, auch den kritischen Unterton. Wo ist euer Glaube? Habt ihr den noch nicht? Wo ist er denn geblieben? Und hilft uns gerade so, ihn zu entdecken, Vertrauen zu lernen, ihn wachsen zu lassen. Und noch etwas gebraucht Jesus manchmal, um seine Leute wachsen zu lassen. Etwas, das sich anfühlt wie Überforderung, wie eine massive Überforderung. Dass sie da rausgefahren sind an diesem Abend, das war ja kein Pech. Das war nicht eine Fehleinschätzung der Jünger, die irgendwie gerade mal einen Größenwahn entwickelt haben. Das war nicht ihr Fehler, das hat Jesus in die Wege geleitet. Es war seine Initiative. Und an jenem Tag sagte er zu ihnen, als es Abend geworden war: Lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. So ging das los. Das war er, der sie dahin geschickt hat. Und er kritisiert das auch mit keinem Wort. Er sagt nicht: Mensch, hätte das an dem Abend jetzt noch sein müssen und hättet ihr nicht wenigstens vorher den Wetterbericht noch mal ein bisschen gründlicher und so weiter. Es war seine Initiative. Und er schickt seine Jünger in eine Schule, in der sie überfordert sind. Und gerade so eine Erfahrung machen, die sie nicht entmutigt am Ende, sondern die sie weiterbringt, die sie enorm weiterbringt. Auch wenn sie es alleine nicht auf die Reihe gekriegt haben, aber mussten sie auch nicht. Er war ja dabei. Und der christliche Glaube besteht auch nicht aus Watte. Das ist nicht was, was nichts verlangt, immer nur ganz vorsichtig. Und wir sind ja schon froh und glücklich, wenn jemand bloß von Weitem mal zwinkert. Manchmal kann Jesus auch richtig fordern, herausfordern, sogar überfordern. Über die Grenzen von dem, was wir beherrschen, was wir alleine unter Kontrolle halten. Bei glatter See vertrauen ist nicht schwer. Und vom Ufer aus ist es auch nicht schwer. Aber rausfahren vom sicheren Ufer, wenn er es sagt, selbst wenn wir noch nicht so einen großen Glauben haben, das ist gerade ein Weg, im Vertrauen zu wachsen. Und dann heißt Glaube, bei Jesus bleiben, den Schwierigkeiten nicht ausweichen, sondern zusammen mit ihm und mit anderen durchstehen. Und auf die Art können wir Dinge erleben, die uns ins Fragen bringen. Das ist ja auch interessant, dass es nicht mit Antworten und mit gefestigter Gewissheit endet, sondern mit Fragen. Wer ist dieser? Was ist das für einer? Und ich finde es spannend, dass Markus diese Frage hier offen lässt. Er hat sich schon mal gestellt und auch offen gelassen, weil die Antwort sich eben nicht packen lässt in einen Begriff, in einen Titel. Ach so, das ist er, dann wissen wir es. Besser erstmal keine Antwort als zu flach. Besser erstmal keine Antwort als zu schnell. Das ist nicht die Zeit für Katechismusantworten. Die sind auch nicht schlecht. Die sind auch wichtig. In den Antworten, die wir finden von anderen in der Bibel, das sind ja auch Erfahrungen geronnen. Und das kann uns helfen, einen Vertrauensvorschuss zu entwickeln. Das kann uns helfen, eine Richtung zu finden. Es kann uns ermutigen. Aber damit ausgerüstet, dann müssen wir uns selber auf den Weg machen. Und dann gilt es auch für uns, dass wir die Antworten auf dem Weg mit ihm finden, erst erfahren. Dass wir die nicht theoretisch vorne wegnehmen können, sondern dass wir sie finden, wenn wir mit ihm gehen. So kann es passieren, wenn wir mit Jesus was erleben, dass dann Gewissheiten sich gerade verflüchtigen, dass wir ins Fragen kommen. Und ich meine, für mich zeigt sich hier gerade am Fragen der Jünger, dass Gott bei ihnen am Werk ist. So eine allzu große Sicherheit, so eine allzu schnelle Antwort auf alle Fragen finde ich eher verdächtig. Ich denke, wenn Gott mit einem Menschen wirklich arbeitet, dann kommen erst mal mehr Fragen als Antworten. Wo ist euer Glaube? Eine Frage von Jesus, nicht als Vorwurf, sondern als Einladung, sich auf die Suche zu machen. Das in mir entdecken, was er da schon sieht. Wo er sich manchmal wundert, dass es nicht schon stärker zutage tritt. Und dann diese Frage immer wieder stellen. Wer ist der? Wer ist dieser? Und im Gehen mit ihm, deine Antwort darauf finden. Amen.